D-Radio Wissen. Dein Sonntag.
Wenn ihr letzte Woche unsere Frühsendung Schaum oder Hase gehört habt, dann habt ihr vielleicht auch mitbekommen, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mal wieder vor Betrugsmails warnt. Da haben wir euch den Vorschlag gemacht, verschlüsselt doch einfach mal eure Mails, um wirklich sicher zu sein, dass die Mails, die ihr bekommt, auch wirklich sicher sind. So, als guten Vorsatz fürs neue Jahr. So, jetzt ist Silvester vorbei und wir wollen diesen guten Vorsatz jetzt auch wirklich in die Tat umsetzen, hier in deinen Sonntag, und zwar in unserer Netzbastel-Ecke zusammen mit Bastelexperten Moritz Metz. Moin Moritz.
Hallo.
Du warst letzte Woche auf dem Chaos Communication Kongress, also quasi dem Jahrestreffen vom Chaos Computer Club in Hamburg, und da ging es auch um E-Mail-Verschlüsselung, ne?
Da ging es auch um E-Mail-Verschlüsselung, genau. Da trafen sich über 10.000 Hacker und Nerds und eben auch Verschlüsselungsaktivisten, zum Beispiel die von der wichtigsten E-Mail-Verschlüsselungssoftware, die heißt GNU Privacy Guard, kurz GPG. Das ist eine vielleicht komplizierte Angelegenheit mit dieser ganzen Kryptografie, aber für den Endbenutzer ist es egal, weil man will ja einfach nur seine E-Mails sicher haben. Das Wort GPG stammt ab vom berühmten PGP, aber GPG ist freie Software, also Open Source und kostenlos. Das war es aber jetzt auch wirklich schon mit diesen komplizierten Sachen. Dieses Programm ist seit 18 Jahren schon da und ist kompatibel zum offenen Standard. Es waren natürlich nicht nur die Nerds da, sondern es gab auch Leute, die versuchen, dieses ganze E-Mail-Verschlüsseln einer breiten Masse zu erklären. Mhm. Zum Beispiel Nina, die ist Zwölfklässlerin aus Konstanz am Bodensee. Und die hat mitgemacht beim Wettbewerb Jugend Hackt. Und sie und ihre Freunde haben da ein Projekt gemacht, das erklärt, wie man seine E-Mails verschlüsselt. Das heißt howtopgp.jugendhackt.de. Und ich habe sie gefragt, warum sollte man eigentlich seine E-Mails verschlüsseln? Ich habe doch gar nichts zu verbergen.
Ja, ja.
Ja, also diesen Satz kann ich überhaupt gar nicht leiden. Wenn wir alle sagen, dass wir nichts zu verbergen haben, dann verlieren wir einfach was in unserer Gesellschaft. Also Edward Snowden hat das mal richtig schön gesagt, wenn wir alle sagen, dass wir nichts zu verbergen haben, dann ist es genauso, wie wenn wir sagen, wir brauchen keine Redefreiheit, weil wir nichts zu sagen haben. Deshalb brauchen wir trotzdem Redefreiheit und genauso brauchen wir trotzdem Privatsphäre, auch wenn wir jetzt vielleicht nichts verbergen wollen. Irgendwie ist es halt doch ein Grundrecht, sollte es zumindest sein.
Sagt Nina, die mit howtopgp.jugendhack.de eine Anleitung veröffentlicht hat, wie man seine E-Mails verschlüsselt. Aber wir machen das ja heute auch.
Ja, also dieses Argument, das hört man ja wirklich häufiger, ne? Dieses ich habe nichts zu verbergen Ding, kommt relativ oft, finde ich aber auch, da bin ich ganz auf Ninas Linie, ist Bullshit, ne?
Genau, da kann man auch am besten kontern, indem man dann einfach sagt, na, wenn du nichts zu verbergen hast, dann verrat mir doch mal dein E-Mail-Passwort.
Wenn es ja nicht eh der Geburtstag, das Geburtsdatum ist, oder
genau,
1, 2, 3, 4, 5.
Genau, ich schreibe das dann nochmal irgendwo. Ich twitter das dann noch. Also ich glaube, dann sind die meisten dann doch wieder auf der Seite, dass man doch was zu verbergen hat. Man muss aber auch nicht wirklich alles verbergen, aber es lohnt sich auf jeden Fall, in diesem Bereich aktiv zu sein, auch um Zeichen zu setzen und der NSA einen Riegel vorzuschieben. Wobei in Deutschland gibt es ja auch Überwachung, zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, das umstrittene Gesetz. Das ist ja jetzt am 18. Dezember 2015 in Kraft getreten. Es wird erst richtig in anderthalb Jahren beginnen, falls es dann nicht doch wieder durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gestoppt wird. Und da müssen dann eben die Internetzugangsanbieter laut dem Gesetz Verbindungsinformationen 10 Wochen lang und Standortdaten lang einen Monat speichern. SMS werden sogar aus technischen Gründen komplett gespeichert. Wie das bei den E-Mails und bei den aufgerufenen Internetseiten ist, das muss noch ein bisschen diskutiert werden, soll vielleicht nicht gespeichert werden, aber es geht natürlich dann auch immer so weiter, wenn man einmal dann die Tore offen hat. Die CSU, die fordert jetzt schon, dass der Verfassungsschutz auch Zugriff auf diese Vorratsdaten bekommt, und es schneiden ja auch bei unseren E-Mails nicht nur die deutschen Behörden mit.
Und das Mitschneiden ist ja leider auch so fürchterlich einfach. Ne? Das kann ja, eigentlich tatsächlich jeder, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, damit auf jeden Fall überzeugt. Lass uns loslegen. Wie verschlüsseln wir? Was machen wir Schritt für Schritt?
Wir machen das heute ganz einfach, und ich habe dich ja gebeten, deinen Computer mitzubringen.
Habe ich
dabei?
Gemacht, na klar, habe ich dabei.
Okay, was ist das für einer?
Es ist ein MacBook, also ein Apple-Produkt.
Okay. Das ist dann eben so, da gibt es natürlich auch die Lösung dafür. Genauso gibt es die aber auch für Windows-Nutzer. Beim Mac, da heißt das ganze Programm, was man dafür braucht, so eine Art Werkzeugkasten von mehreren kleinen Programmen. Das funktioniert aber sehr komfortabel. Das heißt GPG-Tools. Und das kommt dann mit einem Plugin für dieses normale E-Mail-Programm von Apple. Wenn man das Ganze eher im Browser macht mit den E-Mails, dann haben wir später noch einen Hinweis. Mhm. Auf jeden Fall musst du jetzt mal gehen auf gpgtools.org. Kannst du das mal eintippen?
gpgtools.org. Okay.
Da gibt es das kostenlos zum Download. Die Windows-Nutzer, die nehmen jetzt GPG for Win, also mit einer 4 drin, GPG for Win. Mhm. Das ist auch gratis und ähnlich. Oder es gibt auch ein anderes, das ist dann für Outlook, Outlook Privacy Plugin. Oder wenn man Thunderbird nutzt, diese E-Mail-Software von Mozilla, dann nimmt man Enigmail. Das gibt es Also wie gesagt, für fast alle Computerbetriebssysteme, für Linux dann sowieso. Aber wenn man Linux benutzt, dann weiß man ja sowieso schon, wie es geht.
Na klar.
Mit E-Mails verschlüsseln.
Ich drücke jetzt einfach Download GPG Suite, ne?
Dann genau.
Kommt das
schicke
hier runter.
Webseite, ne?
Ja, das hat so einen hübschen Himmelhintergrund.
Ja,
und so.
Genau.
Okay, ich lade das jetzt mal runter, würde ich vorschlagen. gpgtools.org verlinken wir euch auch auf jeden Fall auch nochmal bei uns im Netz auf dradiowissen.de. Ich habe mir jetzt, wie du mir aufgetragen hast, die GPG-Tools heruntergeladen und installiert. Bis hierhin sehr einfach.
Eben, also so schwierig ist das alles insgesamt nicht. Der nächste Schritt ist jetzt, dass du ein Schlüsselpaar anlegen musst. Mhm. Das sind dann, also ein Paar sind ja immer zwei, also sind es zwei Dateien voller komischer Zufallszahlen und irgendwelcher Zeichen.
Okay.
Und eines davon ist der private Schlüssel und das andere ist der öffentliche Schlüssel.
Das heißt, ich klicke jetzt oben einfach hier in diesem GPG-Schlüsselbund-Ding.
Genau.
Auf Neu, tippe meine E-Mail-Adresse ein.
Welche nimmst du da?
Meine total berühmte Mail at dersonntag.net.
Aha, dann kann man die jetzt also ein bisschen schreiben, aber wenn man Spam macht, dann bitte nicht.
Genau, bitte keine Werbung schicken, nur nette Briefe.
Verschlüsselt, auf jeden Fall.
Verschlüsselt.
Also, Sebastian, du erstellst jetzt diese beiden Schlüsseldateien, die gelten dann eben für diese E-Mail-Adresse.
Mhm.
Und den einen, der dann dabei rauskommt, ich glaube, da passiert jetzt so, du musst erstmal Zufallszahlen generieren.
Jetzt, ich klicke jetzt auf Schlüssel erstellen erstmal, ja.
Mhm.
Jetzt fragt er mich, ob ich eine Passphrase eingeben will.
Brauchst du jetzt an der Stelle mal nicht oder ein ganz einfaches Passwort, was du dir merken kannst. Falls jemand anders an deinen Schlüssel kommt, dann ist der damit nochmal zusätzlich geschützt. Brauchen wir jetzt aber nicht unbedingt.
Dann mache ich jetzt erstmal weiter ohne Passphrase. So, und dann, wir müssen eine ganze Menge Zufallswerte erzeugen, bla 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 bla.
Genau, das ist ja immer ein Problem für Computer, dass sie den Zufall nicht so richtig berechnen können. Und da kommst du jetzt dann als User ins Spiel. Du musst jetzt mit deiner Maus auf dem Bildschirm rumfahren oder irgendwas eintippen und all diese ganzen Werte und Zeiten, die da drin stecken, wann du auf die Taste drückst oder die Maus bewegst, die werden jetzt als Zufallquelle hergenommen, dafür, dass dann ein zufällig generierter, sehr, sehr geheimer Schlüssel erstellt wird, beziehungsweise eigentlich zwei. Du hast ja dann, wie gesagt, diesen einen privaten Schlüssel, der muss der Goldschatz sein, der bleibt ganz sicher auf deiner Festplatte, damit ihn kein anderer bekommt.
Mhm.
Und den anderen, das ist der öffentliche Schlüssel, den kannst du überall im Internet verbreiten und weitergeben, den kannst du mir schicken und allen anderen Leuten auch veröffentlichen. Weil den brauchst du.
Das heißt, warum schicke ich den jetzt weiter, damit du dann quasi hinterher meine E-Mail entschlüsseln kannst? Oder wie funktioniert das?
Genau, also ich werde dieses Prinzip der asymmetrischen Verschlüsselung heute noch öfters erklären.
Mhm.
Jetzt mache ich es aber von Anfang an und erkläre erstmal die symmetrische Verschlüsselung. Also nicht die asymmetrische. Also die symmetrische ist, ich schicke dir einen Brief auf Papier und da steht dann drin IBMP, also IBMMP. Und das ist jetzt unsere Geheimsprache.
Okay.
Zeichensalat, IBMMP, so kommt der Brief bei dir an.
Ja.
Aber vorher haben wir zum Beispiel im Radio die Verschlüsselungsregel ausgemacht, wie wir das verschlüsseln. Nämlich, dass man einen Buchstaben im Alphabet nach vorne rutscht. Dann wird aus IBMMP nämlich...
Oh Gott, warte kurz. I, H, B, A, L, hallo. Es
genau.
Wird hallo daraus.
Genau, ganz einfach. Also das ist jetzt eine sehr einfache Verschlüsselungsregel, die haben wir vorher ausgetauscht. Und es geht natürlich viel, viel, viel komplizierter. Jeder zehnte Buchstabe im Alphabet weiter oder noch viel krass komplizierter. Da waren schon vor 100 Jahren die Leute weiter als wir jetzt.
Mhm.
Das ist jedenfalls diese symmetrische Verschlüsselung. Man hat vorher eine Regel ausgemacht. Und wenn aber jemand mitbekommt, wie wir diese Regel ausmachen, zum Beispiel im Radio, dann kann er alles abhören und entschlüsseln. Das geht also nicht so gut im Internet. Deswegen gibt es jetzt die sogenannte asymmetrische Verschlüsselung. Und die braucht eben dieses Schlüsselpaar mit den beiden Schlüsseln.
Okay, also diesen privaten und diesen öffentlichen Schlüssel. Und diese beiden Schlüssel, die habe ich jetzt mit diesem GPG-Programm erstellt.
Genau. Den privaten behältst du, den hat jeder und der ist wie so eine persönliche Unterschrift. Und den öffentlichen, den kannst du mir schicken oder im Netz in so eine Datenbank laden, wo ihn dann jeder finden kann.
Ah, okay.
Genau. Das ist der sogenannte Key-Server. Das kriegst du aber, glaube ich, so hin. Und wenn du mir jetzt eine E-Mail schreibst dann, und jetzt erklären wir diese asymmetrische Verschlüsselung, dann... sperrst du die Mail so zu, mithilfe deines privaten Schlüssels, dass ich nur sie mit meinem privaten Schlüssel wieder aufsperren kann.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir machen das jetzt einfach mal. Ich bin jetzt hier so in meinem E-Mail-Programm, ne? Ich habe jetzt diese beiden Schlüssel angelegt und wie geht's jetzt weiter?
Also du schreibst jetzt eine Mail an mich, an meine E-Mail-Adresse moritz@netzbasteln.de. Kann übrigens jeder andere auch machen, aber ich akzeptiere nur verschlüsselte E-Mails. So, der öffentliche Schlüssel dazu, den du ja brauchst, um die E-Mail für mich dann entsprechend zu verschlüsseln, ja, dass nur ich sie lesen kann. Also dieser öffentliche Schlüssel, den hast du schon auf deinem Computer drauf oder den holt sich dein Computer gerade. Der wurde über einen sogenannten Key-Server gezogen. Das heißt, dort stehen alle möglichen öffentlichen Schlüssel. Da kann man die teilen auf solchen Plattformen, diesen Key-Servern. Und jetzt hast du also diesen öffentlichen Schlüssel und signierst sozusagen mit deinem privaten Schlüssel in diesem Mail-Programm die E-Mail so, dass nur ich sie wieder öffnen kann. Das machst du, indem du da rechts in dem Mail-Programm bei neue Mail schreiben, müsste jetzt ein neuer Knopf sein mit so einem Vorhängeschloss.
Da ist so ein blaues Häkchen und daneben ist so ein Vorhängeschloss. Genau. Das ist jetzt offen und da drücke ich drauf, ja.
Genau, und dann wird der Inhalt dieser E-Mail, nicht die Betreffzeile übrigens, verschlüsselt. Das blaue Pünktchen, das ist dann noch so ein Häkchen zum Signieren. Mhm. Also dann kannst du damit nochmal bestätigen, dass die E-Mail wirklich von dir ist. Man kann auch nur E-Mails signieren, wenn man das möchte. Und dann wird halt auch verifiziert, dass die E-Mail nicht irgendwie in der Mitte zwischen irgendwo im Internet verfälscht wurde oder so.
Okay.
Genau.
Okay, dann schreibe ich dir gerade mal die E-Mail und schick sie mir ab, oder?
Ja, gut.
Ah, jetzt kommt meine Passphrase zum Einsatz. Obwohl, die habe ich ja gar nicht eingegeben, ne?
Sie beginnt. Dann drückst du Enter.
Drücke ich einfach Enter. Los geht's.
Ich gucke dann mal, ob die E-Mail angekommen ist.
So, ich habe jetzt so einen Schlüssel und eine verschlüsselte Mail und die habe ich dir auch geschickt und kam an.
Ja, sie kam tatsächlich an auf meinem Handy. Gucke ich sie gerade an. Die heißt Testmail. Das ist der Betreff. Das ist, was dann auch jeder noch mitlesen kann, der sich da reinschnüffelt.
Sehr kreativ.
Aber
ne?
Dann sehe ich eben auf dem Handy, wo eben kein Ver- und Entschlüsselungsprogramm installiert ist, dann nur so zwei so Attachments an der E-Mail dran. Encrypted.asc. Und das kann ich nicht mehr öffnen. Wenn ich es öffnen würde, wäre das nur wilder Zeichensalat, weil man braucht, wie gesagt, zum verschlüsselten Mailen auch als Empfänger dann das Programm und diesen öffentlichen und privaten Schlüssel, den wir vorhin erstellt haben. Und jetzt auf meinem Computer, wenn ich da das Mail-Programm öffne, da wird sie eben auch angezeigt und zwar richtig ganz normal als Text. Ich lese jetzt mal vor, niemand kann sehen, was ich hier geschrieben habe.
Hast
du geschrieben?
Ist natürlich falsch, weil du kannst es ja jetzt sehen.
Ich kann es sehen und hören, was du geschrieben hast, hat jetzt konnte auch fast hier gerade.
Ja, also, so bringt E-Mail-Verschlüsselung übrigens nichts, das können wir an der Stelle mal festhalten.
E-Mail-Verschlüsselung nicht machen, wenn man im Radio gleichzeitig
vorliest.
Redet. Genau. Also es funktioniert jedenfalls alles bestens und ich will noch mal kurz erklären, wie es funktioniert hat, weil man das nicht oft genug wiederholen kann. Mhm. Die Mail war, wie gesagt, von deiner Seite verschlüsselt mit deinem privaten Schlüssel anhand meines öffentlichen Schlüssels, den du ja brauchst, damit du weißt, wie du für mich so verschlüsselst, dass ich es nur mit meinem privaten Schlüssel öffnen kann. Und niemand anders außer der NSA kann das jetzt wahrscheinlich öffnen, außer die entwickeln irgendwann mal noch so richtig krasse Quantencomputer. Ziemlich top.
Soweit, so einfach. So, was ist denn jetzt, wenn ich jetzt irgendwie kein so ein E-Mail-Programm benutze, wie jetzt hier bei Apple Mail oder Thunderbird oder Outlook oder was es sonst noch alles so gibt, sondern, weiß nicht, bei GMX oder web.de oder Gmail oder sowas bin und mein Mail-Programm quasi im Browser benutze, also nur aus dem Browser heraus direkt maile. Was mache ich dann?
Da gibt es auch so Browser-Plugins für Firefox oder Chrome, die werden aber derzeit noch entwickelt und sind noch nicht ganz so vom Funktionsreichtum noch nicht ganz so groß, aber damit geht es dann auch ohne dieses ganze E-Mail-Programm, nicht unbedingt von unterwegs natürlich, weil man eben dann auch immer das nur auf seinem Computer haben kann, dieses Browser-Plugin. Und man sollte natürlich darauf achten, dass dieser private Key auch wirklich in den eigenen Händen bleibt, weil wenn man den dann bei Gmail hochlädt, dann ist natürlich alles nutzlos. Man kann aber auch bloß wechseln zu so Mail-Anbietern wie Posteo oder Mailbox.org. Die sind ziemlich sicher, die sind in Deutschland und halten sich insofern an die Gesetze, dass die wirklich nur, wenn es ganz, ganz nötig ist, so Zugriffsanfragen von den Behörden dann auch durchgehen lassen. Das meiste können die, weil da auch Juristen sitzen, ziemlich gut abschmettern. Die kooperieren da nicht so doll und die helfen auch gerne dabei, wie man GPG oder PGP bei sich installiert.
Ich habe ja immer gedacht, das ist ziemlich kompliziert. Eigentlich am Ende ist es überhaupt nicht kompliziert. Ziehen wir nochmal einen Strich drunter und sagen nochmal irgendwie, was wäre denn so deiner Meinung noch das, was man vielleicht jetzt mit der Verschlüsselung noch optimaler machen kann? Was läuft jetzt noch nicht?
Also es ist natürlich trotzdem immer noch eine Hürde, weil man was installieren muss. Das ist noch nicht überall mit drin. Dann gibt es diese Problematik mit dem Browser, dass man da auch wieder ein Plugin braucht, wenn man das auf diese Weise machen möchte. Dann ist es so, dass die Metadaten, also dass du mir jetzt eine E-Mail geschickt hast mit einem Betreff, der Testmail heißt, das kann weiterhin mitgeschnüffelt werden, weil das ist unverschlüsselt. Diese ganzen Metadaten verraten auch immer relativ viel, gerade wenn sie in großen Massen da sind. Dann die Betreffzeile natürlich. natürlich, das Ganze funktioniert auch noch nicht so richtig gut mit PGP, GPG auf den mobilen Endgeräten. Da gibt es zwar Apps, aber die sind nicht so komfortabel wie jetzt am Computer. Mhm. Und natürlich, heute ist es sicher, und dann habe ich ja gerade schon diese Quantencomputer erwähnt, die könnten eines Tages in 10 oder in 100 Jahren theoretisch in der Lage sein, all diese ganzen Algorithmen zu knacken. Da wird viel debattiert bei den Hackern auf dem Chaos Computer Kongress, auf dem ich ja letzte Woche gewesen bin. Mhm. Außerdem ist es manchmal aufwendig, ein bisschen mit diesem Schlüsselaustausch. Ich hoffe aber, dass es einigermaßen verständlich ist für alle, die es ausprobieren wollen.
Lustigerweise werden ja auch immer noch end viele E-Mails hin und her geschrieben, obwohl die ja schon so alt ist, diese E-Mail. Aber auf dem Handy, hast du gerade schon gesagt, ist ein bisschen schwieriger und da schreiben wir ja auch gar nicht so viele E-Mails. Was ist denn jetzt zum Beispiel mit SMS?
Also SMS werden auch bei dieser Vorratsdatenspeicherung komplett mitgeschnitten. Also nicht nur, dass die SMS von dir an mich ging oder so, sondern auch komplett der Text. Die sollte man auf jeden Fall gut verschlüsseln. Am besten mit so Instant Messengern stattdessen, also was wie Telegram oder Threema, WhatsApp. Da ist es so, die sind nicht gerade berühmt, würde ich mal sagen, für ihre große Sicherheit. iMessage, dieses SMS-Programm auf den Apple-Geräten, das wirbt auch über eine sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Allerdings weiß man da nicht ganz genau, weil es über Apple-Server geht, wie weit die da doch eine Art zentrale Schlüssel besitzen, mit dem sie dann doch wieder entziffern können, was man da so geschrieben hat, wenn irgendwelche US-Überwachungsbehörden anfragen.
Oder eben verschlüsselte E-Mails schreiben, wie das geht, habt ihr jetzt gelernt in unserer Netzbastel-Ausgabe 46 hier in Dein Sonntag. Wer mitgemacht hat, der kann uns gerne testweise eine verschlüsselte E-Mail schreiben.
Gerne.
Unsere E-Mail-Adressen sind ja jetzt auch öffentlich bekannt. Ich sag deine einfach nochmal. Ja. moritz@netzbasteln.de.
Achso. Wir verlosen unter allen Einsendungen amtlich verschlüsselte Antwort-Mails.
Ernsthaft?
Also ich antworte dann. Ja, genau. Vielleicht sogar.
Der berühmte Moritz Metz antwortet euch, Freunde.
Wahnsinn.
Das ist schön und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
D-Radio Wissen. Dein Sonntag. DRadio Wissen. Dein Sonntag.